Wenn wir unseren verfolgten Geschwistern begegnen, und das tun wir, auch ich selber reise in die Länder der Verfolgung, um ihre Geschichten zu hören, aber auch um sie zu trösten, sie zu ermutigen und ihnen zu signalisieren, ihr seid nicht alleine. Und wenn wir sie fragen, was braucht ihr am meisten? Manche von ihnen verlieren von heute auf morgen alles. Familie, Freunde, Haus, Habe, Job. Und natürlich brauchen sie ja auch all diese Dinge. Aber das ist nicht das Erste, was sie nennen. Das Erste, was sie immer nennen, ist: Wir brauchen euer Gebet. Warum fragen sie danach? Sie bitten nicht um unser Gebet, damit wir hier in Deutschland unsere christliche Pflicht erfüllen. Weil das macht man ja so als Christ. Man muss ja auch beten, oder? Gehört ja irgendwie dazu, zu jeder Religion. Man betet. Aber wisst ihr was? Unsere christliche Pflicht interessiert sie herzlich wenig in ihrem Leid. Sie bitten um Gebet, weil sie die Kraft des Gebets erlebt haben. Weil sie sagen, wenn ihr betet, passiert bei uns tatsächlich etwas. Und ich sage immer, unsere Geschwister in Verfolgung, die glauben bereits an die Kraft des Gebets. Die Frage ist, tun wir es? Glauben wir, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, unsere Gebete hört? Wenn wir das nicht glauben, dann ist Gebet ein einziges Ritual. Und ich unterscheide mich in keinster Weise vom Muslim oder vom Buddhisten. Dann bete ich um des Betens Willens. Oder ich bete, weil ich glaube, ich verdiene mir ein paar Punkte bei Gott. Aber aus der Schrift wissen wir ja, dass wir uns bei Gott nichts verdienen können. Niemals. Also wozu bete ich dann? Wenn all das nicht der Grund für Gebet ist, für was ist denn dann Gebet? Was ist, wenn durch mein Gebet Gott nicht nur Menschen, sondern auch Situationen, ja sogar den Lauf der Geschichte verändern würde? Stell dir das mal vor. Das ist Sinn und Zweck von Gebet. Und darauf werden wir später noch eingehen. Aber es war mir wichtig, schon damit zu starten, dass wir verstehen, wir hören von unseren Geschwistern heute nicht, damit wir am Ende aus diesem Gottesdienst rausgehen und sagen, ich habe jetzt ein bisschen mehr Kopfinformation. Ich kann jetzt mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennen. Wenn wir glauben, dass Jesus heute hier ist, und das ist er, ich glaube, wenn er uns unsere Augen öffnen könnte, unsere geistlichen Augen, dann würden wir ja alle auf unsere Knie niederfallen, weil er ist da. Und da, wo er ist, da möchte er Menschen dienen. Jesus ist gekommen, um zu dienen und nicht sich bedienen zu lassen. Und er möchte heute dir dienen, ganz persönlich, mit einer Botschaft, die er dir ins Herz legen möchte. Und deshalb bitte ich dich, dein Herz auch dafür zu öffnen und wirklich zu hören, was Gott dir heute mitteilen möchte. Ich habe euch hier den Weltverfolgungsindex mitgebracht, damit ihr euch mal ein Bild davon macht, in welchen Ländern Christenverfolgung herrscht. Vielleicht wusste der ein oder andere nichts davon oder nur wenig davon. Wir sehen, dass es wirklich so ziemlich auf jedem Kontinent Christenverfolgung gibt. Rechts seht ihr eine Rangliste der Top 50 Länder, in denen die Verfolgung am härtesten ist. Insgesamt beobachten wir insgesamt 78 Länder. Der ein oder andere ist vielleicht sogar überrascht, weil da auch Länder dabei sind, wo wir in den Urlaub sogar fliegen. Und uns passiert unter Umständen da nichts, solange wir uns nicht irgendwie blöd verhalten. Ja, wenn ich mich jetzt nicht auf die Straße irgendwo in Saudi-Arabien stelle und laut ausrufe, Jesus ist Herr, sollte mir nichts passieren. Also Ausländer sind willkommen, solange sie Geld bringen als Touristen. Aber wenn jemand aus dem eigenen Reihen sich bekehrt zu Jesus Christus, dann löst das Verfolgung aus. In vielen muslimischen Ländern, in vielen buddhistischen, in vielen hinduistischen auch. Aber Verfolgung kommt auch durch autoritäre und kommunistische Regierungen, die den Anspruch erheben, selbst die höchste Instanz zu sein. Und die Farben, die ihr hier seht, die stehen für die Intensität der Verfolgung. Orange bedeutet ein starkes Maß an Verfolgung, Rot ein extrem hohes Maß. Um das Ganze etwas plastischer zu machen und euch mal in die Welt der verfolgten Christen mitzunehmen, habe ich mich entschieden, euch ein Land insbesondere vorzustellen, damit wir mal sehen, wie sieht diese Verfolgung ganz konkret in einem Land aus. Vielleicht klickt ihr mal von hinten, bei mir geht es irgendwie nicht. Zur nächsten Folie. Also, es geht nach Marokko. People of the Book habe ich sie mal genannt. Warum? Das wird uns später erst klar werden. In Marokko herrscht eine konstitutionelle Monarchie. Es ist ein muslimisches Land. Und offiziell ist es nicht verboten, dass man zu einer anderen Religion konvertiert. Aber es ist sehr wohl verboten, den Glauben eines Muslims zu erschüttern. Was das bedeutet, dafür ist viel Raum für Interpretation. Das heißt, wenn ich schon jemanden von Jesus erzähle, einem Muslim, breche ich unter Umständen schon das Gesetz und könnte dafür strafrechtlich verfolgt werden. Ich könnte meine Arbeit verlieren, ich müsste vielleicht eine Geldstrafe zahlen, das kommt eben von der Regierung. Die weit größere Verfolgung aber kommt aus der eigenen Familie und auch aus der Gesellschaft. Denn es ist ein absolutes No-Go, sich als Muslim zu einer anderen Religion zu bekehren. Du wirst als Muslim geboren und du musst als Muslim sterben. Und wenn du es wagst, aus der Reihe zu tanzen, dann wird man alles dafür tun, um dich zurückzubekehren, unter Umständen auch mit Gewalt und Folter. Und wenn das alles nicht hilft, schlussendlich würde der Tod folgen, was jetzt nicht sehr oft in Marokko passiert, aber in anderen Teilen der Welt. Aber ansonsten wirst du komplett verstoßen. Du gehörst nicht mehr zur Familie und du wirst enterbt. Wenn du als Ehepartner dich bekehrst, dann wird sich deine Ehefrau oder dein Ehemann von dir scheiden lassen, denn du giltst als Ungläubiger in diesem Moment und sie können nicht mehr mit dir zusammenbleiben und du verlierst das Sorgerecht für deine Kinder und wirst sie unter Umständen nie mehr wiedersehen. Jesus Christus nachzufolgen hat einen hohen Preis. Es bedarf einer Entscheidung. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, oh Gott, warum machen die das? Das würde ich ja niemals machen. Das wäre mir zu riskant. Ich möchte euch mal gleich in zwei Geschichten mitnehmen, aber bevor ich noch in diese zwei Geschichten reingehe, die Leute fragen sich auch ganz oft, wie kommen denn Menschen dann zum Glauben in Marokko, wenn es offiziell verboten ist, davon zu erzählen, beziehungsweise den Glauben eines Muslims zu erschüttern. Wie kommt man dann zum Glauben? Also ein Muslim wird nicht so einfach in eine Kirche reinspazieren, zumal es ja kaum Kirchen in Marokko gibt. Und es gibt muslimische Länder, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, zum Teil auch in Afghanistan, in Syrien, wo Muslime Jesus in einem Traum begegnen oder sogar in einer Vision und ihr Leben komplett transformiert wird. Hört sich vielleicht für euch abgefahren an, wie Jesus im Traum gesehen. Ja, und es ist keine Seltenheit, auch im Iran. In Marokko passiert das weniger. In Marokko stellen wir fest, dass Gott ganz viel über die sozialen Medien wirkt. Es ist die Tür zum Evangelium. Ein Tool, das viele auch hier zum Teil verteufeln und sagen, da passiert ja so viel Schlimmes damit. Und es stimmt, weil der Feind gebraucht dieses Tool auch für seine Zwecke. Aber Gott gebraucht es genauso, um die Botschaft zu den Menschen zu bringen, die sonst niemals die Chance hätten, von ihm zu hören. Und viele junge Leute in Marokko insbesondere haben den Islam satt. Und sie machen sich auf die Suche nach der Wahrheit und suchen im Internet danach. Sie stoßen auf christliche Botschaften, auf Reels, auf die Bibel, fangen an zu lesen, sich damit zu beschäftigen. Und als Resultat dessen verändert sich ihr Leben komplett. Warum? Nicht, weil sie eine andere Religion gefunden haben, sondern weil sie einer Person begegnet sind. Das ist ein ganz großer Unterschied. Jesus ist keine Religion. Religion ist eine Zusammensetzung von Regeln, die man einhalten muss, um etwas zu bekommen, etwas zu erhalten. Aber Jesus ist nicht gekommen, um irgendwelche Regeln aufzustellen. Er ist gekommen, um in einer persönlichen Beziehung zu uns zu leben, um die verlorenen Kinder zu ihrem Vater zurückzubringen. Und das erleben diese Menschen dort. Und ich möchte euch gerne die Geschichte von Jona erzählen. Jona ist in einer muslimischen Familie groß geworden. Sie sind regelmäßig in die Moschee gegangen zum Beten. Und eines Tages stößt er zufällig auf die Bibel im Internet. Und irgendwie dachte er, oh Gott, das ist ja dieses unheilige Buch, das unreine Buch dieser Christen. Und die sind ja eh alle Schweine und überhaupt, weil die essen ja Schwein. Und aber irgendwas war in ihm, das ihn neugierig gemacht hat. Und er dachte, ja, ich will mal lesen, was glauben die überhaupt? Wieso glauben die an so dummes Zeug? Und er fängt an, die Bibel zu lesen. Und je mehr er liest, desto größer wird seine Neugier und er kann eigentlich gar nicht mehr aufhören zu lesen. Bis er zu den Evangelien kommt und dieser Person Jesus Christus begegnet und liest, wie Jesus mit Sündern umgeht und liest, wofür Jesus gekommen ist. Ein Gott, der nicht von mir verlangt. Ein Gott, der nicht verlangt, dass ich gebe. Sein Gott, der mir gibt. Und Jona entscheidet sich, ich möchte diesem Jesus folgen. Und er betet und ab da fängt an, sein Leben sich zu verändern. Inwiefern? Sprichwörtlich, aus der Dunkelheit ins Licht. Plötzlich werden Dinge irgendwie klarer als vorher. Er erfährt einen Frieden, den er nie zuvor erlebt hat. Dinge in seinem Herzen, mit denen er lange gekämpft hat, sind wie weggenommen. Einfach so. Was er nie geschafft hat, mit Gebeten, mit Fasten und Almosen und Reise nach Mekka und. Und er merkt, dieser Jesus ist echt. Dieser Jesus lebt. Und ich habe es selbst erfahren. Und er hatte den großen Wunsch, von dieser Veränderung seiner Familie zu erzählen, aber er wusste genau, dass sie das nicht hören wollen und das auch nicht annehmen würden. Also hat er sich einen Facebook-Account kreiert unter einem Fake-Namen und fing an, seine Familie darüber anzuschreiben. Und erstmal hat man über so allgemeine Themen geredet und sich hin und her geschrieben und irgendwann mal fing er an, ihnen von Jesus zu erzählen. Und es waren viele hitzige Diskussionen, insbesondere mit seinem Bruder. Sie schrieben sich hin und her. Und eines Tages lag sein Handy auf dem Wohnzimmertisch und es war entsperrt. Und als ob sein Bruder auch etwas geahnt hätte, nahm sein Handy in die Hand, durchforstete es und stellte fest, dieser Typ, der uns anschreibt, das ist Jona, mein Bruder, fährt zum Vater auf die Arbeit und erzählt, Papa, Jona folgt jetzt diesem Jesus nach. Der ist jetzt Christ, ein Ungläubiger. Und der Vater kommt sofort wutentbrannt von der Arbeit zurück und stellt Jona zur Rede, ob das wahr ist, dass er jetzt Jesus nachfolgt. Und Jona nahm allen Mut zusammen, er leugnete nicht und sagte seinem Papa, ja stimmt, ich folge jetzt Jesus nach. Und sein Vater wurde wirklich sehr, sehr wütend. Also es ist schwer für uns nachzuvollziehen, weil wir in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen sind, in einer anderen Kultur, wir anders sozialisiert sind. Aber so etwas in einer islamischen Familie zu wagen, das bringt Schande. Ja, jetzt denken wir uns, ja und Schande, was ist denn so schlimm daran? Es ist für sie sehr schlimm, weil wie stehen die denn nach außen da? Das ist so tief in ihnen drin, die ertragen das nicht, dass andere auf sie blicken und sagen, oh Gott, guckt mal, was ihr Sohn gemacht hat. Schande über eure ganze Familie. Und der Vater wurde sehr wütend, er wurde beleidigend und schrie ihn an und fing an, ihn sogar zu schlagen. Und er sagte, du musst zurück. Und das erste Mal in seinem Leben wagte Jona etwas, was er noch nie zuvor getan hat. Er sagte das erste Mal Nein zu seinem Vater. Auch etwas komplett Undenkbares. Man ist den Eltern dort nicht gehorsam. Hier sagen deine Eltern, wirf den Müll raus, sagst, kein Bock. Ja, dort hast du einen Hausschuh im Gesicht. Sofort. Also ein absolutes No-Go. Vor allem in dieser Sache. Aber er wagt es, seinem Vater zu widersprechen, zu sagen, Papa, ich habe mich entschieden. Es gibt kein Zurück mehr. Und in diesem Moment sagt sein Vater nur Folgendes. Ab heute bist du nicht mehr mein Sohn und ich bin nicht mehr dein Vater. Stell dir das mal vor. Dein eigener Vater sagt diese Worte zu dir. Und Jona sagte, diese Worte trafen ihn schlimmer als alle Schläge zuvor. Und ich kann euch sagen, die Schläge waren brutal. Und kurzerhand warf er Jona aus dem Haus, erbarmungslos, ohne Koffer, ohne irgendetwas. Und dass die Situation nicht schlimm genug war, erzählte Jona, es war draußen dunkel, nass und kalt. Und das erste Mal in seinem Leben schlief er auf einer Parkbank. Und er sagte, es war schon sehr schlimm alles und er dachte über diese ganze Situation nach, aber tief in seinem Inneren verspürte er einen tiefen Frieden. Wisst ihr, das ist übernatürlich. Das ist nicht menschlich. Das ist nicht von dieser Welt. Und er spürte Jesu Nähe. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ein Team von uns vor Ort hörte von seinem Schicksal und sie nahmen sich natürlich seiner an. Er kam in eine andere Familie, er kann seiner Schulbildung nachgehen, er ist versorgt. Und man würde meinen, so ein Erlebnis würde ihn absolut einschüchtern. Aber dieser junge Mann, der gerade mal Anfang 20 ist, ist umso radikaler in der Verkündigung des Evangeliums. Und er nutzt insbesondere die sozialen Medien, um anderen jungen Leuten von Jesus zu erzählen und führt viele, viele Menschen zum Glauben an ihn. Und wenn man Jona fragt, sag mal, wie hast du das alles durchgehalten? Da sagt er selber, ich weiß es gar nicht. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass es Menschen gab, die für mich gebetet haben. Wisst ihr, Gebet setzt Kraft frei. Wenn wir in eine Situation hineinbeten, dann ist es, als ob wir Türen und Fenster des Himmels öffnen, wo Gott hineinkommen kann und Gott rein wirkt. Und ich weiß, viele Menschen denken, ja, aber Gott ist doch souverän. Der kann doch alles machen. Und ja, Gott ist souverän und er kann alles machen. Aber wisst ihr was? Er hat selbst entschieden, dass er es nicht alleine machen will, sondern er will es durch dich und durch mich machen, in Zusammenarbeit mit seiner Gemeinde. Wenn ich mir das so überlege, dann heißt das ja automatisch, dass ich Verantwortung habe. Wenn Gott durch mich auf dieser Erde wirken möchte und ich mitbestimme, was hier passiert oder nicht, dann habe ich, wie gesagt, eine Aufgabe. Gebet ist eine Gabe, hat mal jemand gesagt. Aber jede Gabe ist auch eine Aufgabe. Und die Frage ist, was mache ich mit Gebet? Aufgrund der Zeit schaffe ich es jetzt leider nicht mehr, das zweite Zeugnis zu erzählen. Aber ich möchte auf eine Bibelstelle zu sprechen kommen, aus dem Hebräer Kapitel 10, die Verse 32 bis 33. Und da heißt es, erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart, also Jesus angenommen habt, und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Dieser Brief könnte aus Marokko sein oder aus dem Iran oder aus Myanmar oder aus Vietnam. Und dann heißt es weiter, die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Es war schon immer in der Geschichte der Christenheit so, dass ein Teil der Gemeinde verfolgt wurde und der andere Teil eben nicht. Also der eine Teil erlebt Misshandlungen und öffentliche Beleidigungen. Und jetzt lesen wir mal, was hat denn der andere Teil gemacht? Und die anderen wünschten ihnen viel Glück und gingen ihres Alltags nach. Und danken Gott für ihre Freiheit. Ich formuliere es ganz bewusst, etwas provokativ. Nicht, um uns irgendwie in die Ecke zu drängen oder schlecht darzustellen, aber uns mal vor Augen zu führen, in was für Denkweisen wir oft verfallen. Was habe ich denn mit denen zu tun? Die sind ja so weit und ich bin jetzt hier und ja, Gott sei Dank. Danke, Jesus, dass es uns so gut geht. Ja, schön. Ja, was, wenn du dort wärst. Wie würde es dir denn gehen, wenn andere so denken und reden würden? Wisst ihr, die Bibel sagt, wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinde. Es gibt nicht zwei Kirchen, zehn Kirchen, es gibt nur eine und die ist miteinander verbunden. Die Bibel nutzt auch das Bild vom Körper und sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Schon mal den kleinen Zeh angestoßen? Ah! Oder wenn der Zahn weh tut, dann tut mir sogar meine Haarspitze weh. Ja, der ganze Körper leidet mit. Wenn du krank wirst, arbeitet der ganze Körper, dein Immunsystem gegen Viren, gegen Bakterien, damit du wieder gesund wirst. Gott hat das so in den Körper reingelegt. Genau so soll die Gemeinde funktionieren. Wenn es einem Glied nicht gut geht, arbeiten wir alle daran, um diesem Glied zu helfen. Wie tun wir das? Wir tun das, indem wir beten. Durch das Gebet wird Gottes Kraft freigesetzt. Jona legt Zeugnis davon ab und sagt, ich weiß nicht, ob ich es ohne euer Gebet geschafft hätte. Ihr seid diejenigen, die mich hochgehoben haben in dem Moment, wo ich nicht mehr konnte. Wisst ihr, uns geht's wirklich gut und wir haben Freiheit. Aber lasst uns diese Freiheit gebrauchen und nicht einfach so brach liegen im Glauben, die werden es schon schaffen. Die werden es rocken. Wisst ihr, ich habe Geschwister getroffen, die sprichwörtlich wie Silas und Petrus singend im Gefängnis saßen. Die gibt es. Aber ich habe auch in Gesichter geguckt und Stimmen gehört, die mir gesagt haben, ich weiß nicht mehr, ob ich noch kann. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Es ist so schwer. Es ist also kein Automatismus. Wenn du verfolgt bist, hast du automatisch Superkräfte. Du bist der Superheld schlechthin. Nein, sind sie nicht. Sie sind nur so stark, wie der Rest des Leibes ihnen Unterstützung durch das Gebet gibt. Und das ist, wie gesagt, unsere Verantwortung. Ich möchte mal kurz zurückkommen zu der Frage, warum tun die sich das alle so an? Wäre es denn nicht einfach, seinen Glauben einfach heimlich, still und leise zu leben? Warum hat der Jona nicht einfach weiter seinen Glauben im Geheimen gelebt? Warum hat er das überhaupt, er hätte ja seinem Papa sagen können, ja, ja, Papa, ich bin Muslim und ich bleibe beim Islam, aber im Geheimen lebt er sein Christsein. Wisst ihr, ich glaube, vielen von uns fällt das schwer zu verstehen, weil wir so christlich sozialisiert sind und wir so mit dem christlichen Glauben aufwachsen. An jeder Ecke steht ja eine Kirche und man kommt ja sonntags in die Gemeinde und ja, überall gibt es ein Kreuz und ja, ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, das weiß ich und mhm. Aber ich würde behaupten, für viele ist das reines Kopfwissen, aber es ist nicht Realität im Herzen geworden. Es ist nicht etwas, was du selbst erfahren und erlebt hast. Wenn ich in Jugendkreise komme, dann sage ich den Jugendlichen ganz oft, allein die Tatsache, dass du in eine Kirche kommst und darin sitzt, macht dich nicht zu einem Nachfolger Jesu. Ich kann den ganzen Tag im McDonald's sitzen, werde mich nicht in einen Hamburger verwandeln. Ich werde vielleicht wie einer riechen. Aber ich werde niemals zu einem Hamburger, weil ich da drin sitze. Und dann fragen wir uns, wieso sind die das alles bereit zu tun? Und wisst ihr was, ich stelle ihnen genau die gleiche Frage. Warum tust du das? Warum bist du willig, durch so viel Leid zu gehen? Und immer wieder höre ich die gleiche Antwort. Was habe ich denn davon, wenn mein Leben perfekt ist, aber ich meine Seele verliere? Die Ewigkeit ist lang. Das Leben hier auf Erden sehr kurz. Und jeder von ihnen bezeugt, ich saß wie in einem dunklen Raum, solange ich noch Muslim war. Und in dem Moment, wo Jesus in mein Leben gekommen ist, war es wirklich sprichwörtlich wie jemand, der komplett blind war und seine Augen werden geöffnet und plötzlich sieht er Menschen, Farben, Formen. Der würde doch nie mehr wieder wollen, blind zu sein und sich in diese Dunkelheit einsperren zu lassen. Wer das wahre Licht gesehen hat, der will nicht mehr zurück ins Dunkel. Wer Jesus persönlich begegnet ist und ihn erfahren und erlebt hat, der will nichts mehr anderes. Weil er erlebt, dass es nichts Besseres gibt. Und ich möchte an dieser Stelle auch jeden ermutigen, der vielleicht heute hier sitzt und der sich denkt, ja, warum habe ich Gott nie so erlebt? Warum ist für mich der Glaube irgendwie einfach nur trocken und langweilig? Eine sehr gute Frage. Und da fängt man an, dass man diese Frage zu Gott bringt. Und aus dieser Frage kann eine Sehnsucht herauswachsen, wo du sagst, Jesus, ich will dir begegnen. Würdest du mir auch begegnen? Und ich habe gute Neuigkeiten. Ja, er will. Er wartet eigentlich nur darauf. Er ist nur eine Einladung entfernt. Gott wird sich niemandem aufzwingen, niemandem. Aber er kommt, wenn du ihn einlädst. Und er will dein Leben verändern. Nur zum Besseren.